Heute in der letzten Folge dieser 9. Staffel, die Folge Nummer 15, geht es um eure Fragen. Wie geht es weiter mit den Zinsen? Was passiert nun mit den Preisen? Kommt der Lastenausgleich? Und hier kommen nochmal weitere Fragen im Einzelnen. Die Inflation ist zuletzt deutlich gesunken, die langfristigen Finanzierungszinsen aber nicht. Wann sinken die Zinsen endlich wieder? In der FAZ habe ich gelesen, dass der Baubedarf nur noch bei 170.000 Wohnungen liegt. Kann das sein? Die Immobilienpreise sind 2023 deutlich gesunken. Ist es wahrscheinlich, dass dies sich in 2024 fortsetzt? Die Mieten sind zuletzt sehr stark gestiegen. Kann dies so weitergehen? Wer kann sich die Mieten noch leisten? Die KfW-Förderprogramme sind wieder aktiv. Wie beurteilt ihr die Programme? Mit welchen neuen Regulierungen müssen Vermieter in dieser Legislaturperiode noch rechnen? Und kommt der Lastenausgleich? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute, ich kann es selber kaum fassen, aber es ist schon wieder Staffelende. Die 9. Staffel ist vorbei, immer 15 Folgen, eine Staffel. Manchmal waren sie ein bisschen länger, deswegen kommt es jetzt mit der Anzahl der Folgen, die wir auch hochgeladen haben, noch nicht ganz hin. Heute geht es also in der letzten Folge einer jeden Episode und Folge ist das gleiche, einer jeden Staffel geht es um eure Fragen, das ist genau heute. Und dafür brauchen wir natürlich auch unseren Professor, denn auch hier brauchen wir die wissenschaftliche Kompetenz, nicht wahr? Deswegen haben wir ihn, unseren berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
So, also heute geht es um die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und da wollen wir auch gar nicht lange Zeit verschwenden und direkt einsteigen, oder?
Na klar, schieß los. Also die Inflation ist tatsächlich deutlicher zurückgegangen. Wir sind jetzt bei 2,5% Inflation im Vergleich zum Vorjahr. Das ist noch nicht ganz die Zielmarke, aber wir bewegen uns so langsam in Richtung der 2%. Auch die EZB hat ja mittlerweile gesagt, dass sie etwas optimistischer ist, was die Inflation angeht, dass man das Ziel vielleicht schon etwas früher erreicht. Und insofern ist es natürlich schon auch eine berechtigte Frage, wann passen sich die Zinsen da entsprechend an? Wir sehen im Moment bei den langfristigen Zinsen keine Bewegung wirklich nach unten. Natürlich, das schwankt alles mal so ein bisschen, aber wir haben jetzt keinen deutlichen Rückgang der Zinsen. Ich denke mal, dass viele Banken einfach noch abwarten, wie jetzt sich tatsächlich die EZB verhalten wird. Erwartet werden ja für dieses Jahr 2 Zinssenkungen, beginnt ab dem Sommer. Ja, und das könnte dann der Startschuss sein, auch für die Banken zu sagen, okay, dann gehe ich auch mit den Zinskonditionen entsprechend runter, weil es gibt durchaus auch die Sorge, dass die EZB vielleicht doch länger festhält an den Zinsen, aus Sorge, dass die Inflation vielleicht doch nicht so nachhaltig zurückgeht und sie ja nicht wieder in eine Situation kommen möchte, wo sie dann irgendwann doch die Zinsen auch wieder erhöhen muss, weil dann vielleicht die Inflation hochgeht. Ich halte das mit den Inflationszahlen jetzt zunehmend für unwahrscheinlicher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir einfach noch ein bisschen warten müssen, bis die Zinsen runtergehen. Ich denke aber nach wie vor, dass so am Ende des Jahres wir eher Richtung 3% uns bewegt haben als Richtung 4%. Also das heißt, die Zinsen könnten schon, die für 10 Jahre Zinsbindung, könnten schon noch ein bisschen runtergehen. Und aber man muss noch ein bisschen Geduld haben.
Aus den Gesprächen mit den Instituten, die ich so geführt habe, habe ich eine andere Perspektive. Ich habe den Eindruck, dass die Finanzierer im Moment noch nicht so richtig Bock haben, überhaupt mit den Zinsen runterzugehen und dass sie die Situation eigentlich so ganz gut finden und jede Menge Argumente finden, warum das eigentlich genauso doch eigentlich ganz okay ist, oder? Wir haben moderat irgendwie weiter Geschäft und irgendwie sind ja auch die Eigenkapitalanforderungen an die finanzierenden Institute irgendwie härter geworden und eigentlich ist es so okay. Ich habe den Eindruck, im Moment ist da nicht so richtig Wettbewerb drin. Das ist so mein Eindruck. Insofern denke ich, es wird sich wahrscheinlich eher ein bisschen verzögern, oder?
Ja, würde ich nicht so teilen. Also der Wettbewerb ist ja schon sehr intensiv und viele Banken haben ja wirklich erheblich an Kreditvolumina verloren. Und das wollen die natürlich sich schon zurückholen. Und das schaffst du dann nur über Zinssenkungen. Aber ja, noch ist man da ein bisschen skeptisch. Es ist schon richtig. So richtig traut man sich noch nicht vor. Ich meine, für alle, die jetzt finanzieren wollen, es lohnt sich auf jeden Fall intensiv, den Markt zu prüfen. Ja, wir haben, ich glaube, immer noch 1800 Banken in Deutschland, die Immobilienfinanzierungen anbieten. Da lohnt es sich dann einfach auch mal auf Vergleiche zu schauen, ob der eine oder andere nicht doch schon zuckt und ein bisschen günstigere Angebote macht. Aber wie gesagt, ich glaube, so richtig Bewegung kommt erst rein, wenn klar ist, die EZB wird die Zinsen senken. Das heißt, vor dem Sommer passiert wahrscheinlich nicht so schrecklich viel.
Außerdem habe ich den Eindruck, das hattest du vorhin auch gesagt, dass ganz viele Institute im Moment noch sehr, sehr vorsichtig sind. Ich habe den Eindruck, dass der Schock aus dieser Zinssteigerung immer noch tief sitzt. So dieses, was hier eigentlich passiert. Und es war ja in Wahrheit auch nichts los. Also das war ja auch eine herbeigeredete Geschichte. So, wir haben wir selber uns damals auch die Augen gerieben im Januar vor 2,5 Jahren. Und wir dachten, hä, was denn jetzt passiert? Aber es war herbeigeredet. Insofern gibt es auch einen Herdentrieb in den Banken. Das darf man immer nicht unterschätzen, dass da ja auch Leute sitzen, die Marktteilnehmer sind und Marktgeflüster hören, auch in der Bankenfolge. Das sind ja alles nur und der jüngste Schwenk aus der Einschätzung, wie glaubst du denn, findet natürlich auch Eingang in der Risikobewertung eines in der Bankfolge arbeitenden eines, so wie auch immer gearteten Finanzierungsinstituts. Wollen wir in die nächste gehen?
Na klar.
Wir sind gefragt worden. In der FAZ habe ich gelesen, dass der Baubedarf nur noch bei 170.000 Wohnungen liegt. Kann das sein? Michael, kann das sein?
Ja, das ist keine Studie von uns. Das ist von Empirica eine Zahl, die jetzt veröffentlicht wurde. Eine Baubedarfsanalyse. Wir machen tatsächlich selber noch eine Baubedarfsanalyse. Wir werden da wahrscheinlich im April irgendwann mit rauskommen. Ich würde mal vermuten, dass unsere Zahl höher liegt als diese 170.000. Vielleicht zur Einordnung. Empirica hat gesagt, wenn wir nur da bauen würden, wo wir tatsächlich Wohnungen brauchen, dann bräuchten wir nur 170.000. Da kann man aber schon mal 100.000 Wohnungen dort zuzählen, wo man vielleicht nicht so großen Bedarf hat, wo aber vielleicht trotzdem gebaut wird, also dann ist man schon mal auf einer höheren Zahl. Und sie haben eine Sache gemacht, die wirklich spannend ist zu diskutieren. Sie haben nämlich überhaupt keinen Nachholbedarf berechnet. Ja, sie haben gesagt, okay, die Leute schlafen ja nicht unter Brücken, die haben sich anders arrangiert und entsprechend brauchen wir da auch nichts nachzuholen. Das natürlich gibt es Situationen, wo die Leute dann vielleicht gesagt haben, okay, ich habe jetzt in Hamburg nichts gefunden, ich bin jetzt nach Buxtehude oder sonst wo gezogen und sind damit zufrieden. Oder Studierende haben sich gegen München entschieden und studieren jetzt in Cottbus. All das ist vielleicht möglich, aber es gibt doch ganz viele Haushalte, die quasi in ihrer zu kleinen Wohnung geblieben sind, wo die Familie vielleicht nicht umgezogen ist, weil es zu teuer ist oder weil es eben das Wohnungsangebot nicht gibt oder wo die Kinder eben, die erwachsenen Kinder noch zu Hause wohnen und wo man jetzt wartet, bis der Wohnungsmarkt sich entspannt. Und wenn ich das jetzt mal umsetzen würde, ich baue jetzt wirklich nur das, was ich zukünftig für den Neubedarf brauche und ich ignoriere die, dann sage ich denen ja, ihr bleibt jetzt dauerhaft in diesen kleinen Wohnungen. Das kann es eben auch nicht sein. Also da gibt es schon einen gewissen Nachholbedarf, den muss man berücksichtigen. Das kann man zum Beispiel über die Wohnflächen, den Wohnflächenkonsum machen. Der ist in den Großstädten teilweise deutlich gesunken. Und insofern ist meine Vermutung schon, der Wohnungsbedarf ist höher als diese 170.000. Ich kann jetzt noch keine Zahl nennen, aber er wird schon deutlich höher sein. So würde ich es vermuten.
Wir haben es ja nach der Pandemie auch gesehen mit der Reisetätigkeit. Auch da hatten die Leute Lust, etwas nachzuholen. als es dann endlich ging. Insofern, genau. Also ich kann dem nicht so richtig was hinzufügen. Nur noch eine kleine Anekdote. Buxtehude für die Nicht-Norddeutschen gibt es wirklich. Meine Frau, die aus dem Rheinland kommt, für die war das sehr erstaunlich, als wir irgendwann mal durch Buxtehude fuhren, weil es offensichtlich irgendwo im Rheinland so ein geflügeltes Wort ist irgendwie. Das ist doch in Buxtehude und damit meint man irgendwo ganz weit weg. Also es gibt's wirklich und es ist auch eigentlich wirklich schöner. Also insofern ist eine Reise wert. Und es ist auch gar nicht so schlimm, da zu wohnen, glaube ich. Ein Freund von mir wohnt da. Es geht.
Also. Ist halt beschaulich, ne?
Ich will dir was sagen. Wer aus Leverkusen kommt. Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Die Immobilienpreise sind 2023 deutlich gesunken. Ist es wahrscheinlich, dass sich dies 2024 fortsetzt?
Ja, die Immobilienpreise sind gefallen 2023. Das ist ein Fakt. Je nachdem, welche Statistik man nimmt, sind es so rund 10%. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr aber schon wieder Preissteigerungen erleben. Wir haben es ja gerade thematisiert, die Zinsen werden über kurz oder lang wieder runtergehen. Die Mieten steigen, das ist eben auch etwas, was auf die Attraktivität von Immobilien einzahlt. Und wir kommen eben in diese wahnsinnige Knappheitsphase, dass wir eben viel zu wenig bauen. Und insofern würde es mich arg wundern, wenn in diesem Jahr die Preise nochmals fallen würden, sondern im Gegenteil, ich rechne eigentlich damit, dass die auch wieder steigen. Ob es nur besonders starker Anstieg ist, werden wir sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir einen moderaten Anstieg der Preise erleben, im Bundesdurchschnitt.
Wenigstens nominal. Die Frage, die ich mir die immer in diesem Zusammenhang stelle, ist, wann trifft uns denn eigentlich die demografische Welle in vollem Umfang? Das muss ja auch Einfluss haben auf die Nachfrage im Wohnungsmarkt. Vor allen Dingen, wenn ich mir so die Speckgürtel angucke, mit den Doppelhaushälften, mit den Reihenhäusern, mit den Einfamilienhäusern, also überall da, wo man sozusagen so ein bisschen gehobenes Wohnen hat. Irgendwann muss es da doch ankommen, dass die ganzen alten Menschen dann da ausziehen, oder?
Ja, das Spannende ist ja, wir reden schon seit 30 Jahren über Schrumpfung in Deutschland und es verschiebt sich immer weiter. Und im Endeffekt ist es so, dass es deswegen verschoben wird, weil wir doch eine starke Zuwanderung haben. Und die wird oftmals natürlich besonders stark, wenn wir Flüchtlingsströme haben, Ukraine, Syrien. Aber wir haben darüber hinaus ja eben auch eine ganz starke Zuwanderung von Arbeitskräften. Und letztlich ist es so, die Unternehmen sind wahnsinnig darauf angewiesen, dass sie Arbeitskräfte bekommen. Und sie tun alles Mögliche dafür, dass sie eben diese Arbeitskräfte auch nach Deutschland holen. Und das sichert schon auch einen demografischen Zufluss. Also wir haben in den letzten 4 Jahren allein 111.000 Menschen auch aus Indien geholt. Und die brauchen natürlich auch alle Wohnungen. Und das ist aus vielen Ländern so. Und ich glaube, solange die Unternehmen, die Arbeitsnachfrage da ist, solange das jetzt nicht durch KI oder sonst irgendwas ersetzt wird, sondern man wirklich Arbeitskräfte braucht, solange wird Deutschland auch nicht wirklich schrumpfen, sondern eher weiter wachsen. Das ist meine These.
Ja, okay, ich weiß es nicht so wirklich. Ich gehöre ja auch zu den Spekulanten, die nicht genau wissen und sagen so, was wird es jetzt geben? Ich kann es dir nicht genau sagen. Zumal ich ja bei den, also erstens nehme ich ja gerade wahr, dass ganz viele von den Unternehmen auch Deutschland den Rücken kehren, gerade so Stichwort Energiepreise. Und da sind ja durchaus namhafte dabei. Das heißt sozusagen, und dann habe ich, also da gibt es wirklich einen Abfluss von Leuten, die Arbeitskräfte nachfragen könnten und die dann auch so eine Demografie abfedern. Und auf der anderen Seite haben wir dann so Zuzug von Flüchtlingswellen, von denen ich mich auch die Frage stelle, wie ökonomisch gesettelt die eigentlich sind, um sich dann hinterher auch also wirklich ernsthaft in den Wohnungsmarkt einzubringen. Klar müssen die irgendwo untergebracht werden, aber können die das auch qualifiziert mit einer Nachfrage, auch mit einer ökonomischen Nachfrage? I don't know.
Naja, gerade bei den Ukrainern stellt man schon fest, dass die sich auch relativ gut in den Arbeitsmarkt integrieren können. Das ist schon eine Möglichkeit und die werden auch, also viele werden sicherlich auch Fuß fassen und dann auch entsprechend im Arbeitsmarkt erfolgreich sein. Bei anderen Gruppen ist es vielleicht etwas schwieriger. Ja, und natürlich im Moment haben wir einige Unternehmen, die das Land verlassen, die gerade sehr energieintensive Industrien, in der energieintensiven Industrien sind. Aber das ist nicht der Großteil und das vor allen Dingen nicht in den Städten. In den Städten haben wir einfach sehr viel in Dienstleistungsbereiche und da sehen wir weiterhin eher einen Boom im Markt. Also von daher mache ich mir da nicht so die Gedanken. Die Hoffnung ist aber natürlich, dass die Energiepreise auch irgendwann wieder runterkommen und Deutschland da auch in der Industrie wieder wettbewerbsfähiger wird.
Okay, du bist in deinem Optimismus einfach nicht klein zu kriegen. Das ist ja auch schön, auf eine Art. Gut, also dann lass uns zur nächsten Frage gehen. Die Mieten sind zuletzt stark gestiegen. Kann das so weitergehen? Und wer kann sich die Mieten noch leisten? Zahlt ein bisschen auf meine Frage von gerade ein. Haben wir Marktteilnehmer, die ökonomisch qualifiziert sind?
Ja, das ist ja was häufig gefragt wird, wie kann das denn sein? Wer kann denn für 15 Euro Miete sich was leisten oder 20 Euro Miete oder so? Aber man sieht ja doch, diese Wohnungen stehen nicht leer, sondern sie werden auch vermietet. Wir haben einfach in den Großstädten auch eine sehr starke Einkommensdynamik. Da sind einfach viele Menschen, die wirklich gute Jobs haben, wo wir tatsächlich auch einen deutlichen Anstieg der Löhne sehen. Und die können das eben auch umsetzen in Mieten. Und ich meine, wir sehen jetzt auch die Tarifverhandlungen. Ja, wir haben vorweg mal über Lufthansa gesprochen. Was hast du gesagt? 12,5% wollen die haben plus Inflationsausgleichsprämie. Ja, und Topverdiener haben vielleicht noch mehr. Ne? Die können teilweise Löhne diktieren, Gehälter diktieren. Und es gibt einfach in den Großstädten schon eine Dynamik. Man muss einfach auch immer sehen, Berlin, was jetzt nicht schrecklich viel für Wirtschaftswachstum getan hat, aber die sind in den letzten 5 Jahren um jährlich 2,5% gewachsen. Und da steckt eben auch eine wirtschaftliche Dynamik dahinter. Natürlich gibt es auch die Leute in den Großstädten, die nach wie vor arbeitslos sind, die in sehr einfachen Jobs sind. Da erhöht sich natürlich ein gewisser Druck, aber es gibt eben genug Leute, die auch wirklich gut verdienen und dann auch solche Mietsteigerungen locker mitgehen können.
Ich habe den Eindruck, vor allen Dingen in der gering qualifizierten Arbeiterschicht oder ja, Arbeitskräfteschicht kriegt man relativ leicht Arbeitnehmer. Also das erlebe ich auch bei meinem Unternehmen, da, wo es nicht drauf ankommt, so, da finden wir leicht Leute, aber wo es denn ein bisschen drauf ankommt, irgendwie eine kleine Qualifikation zu haben oder ein bisschen mitzudenken, da wird es schon eher dünn. Und wenn ich das sozusagen, aber das ist natürlich meine Brille so, das scheint im Aggregat denn anders zu sein.
Genau. Naja, aber du musst den Leuten dann ja auch einen ordentlichen Lohn bieten, sonst kommen die erst gar nicht.
Ja, ja, das ist völlig richtig, aber das sind ja diejenigen, die ich hinterher als Immobilieninvestor auch haben möchte und nicht diejenigen, die bei mir für 2 Euro über den Mindestlohn Schichten übernehmen. Das ist auch total wichtig und natürlich muss es die auch geben, so, das will ich nicht kleinreden, aber das sind nicht diejenigen, die meiner Meinung nach die große Nachfrage im Wohnungsmarkt auslösen können. Insofern, ich finde es auch spannend, was ich da gerade entwickelt. Auf der anderen Seite, und das ist so das, was ich immer mal wieder auch argumentiere, wenn man sich anguckt, wo wir mit unseren Mieten im internationalen, auch europäischen internationalen Vergleich befinden, da ist noch Luft nach oben, ne? Und so anders ist das Einkommen hier nicht, wie in England oder in Schweden oder Frankreich, so, also insofern, da gibt's noch Möglichkeiten, ohne dass der Mietmarkt völlig implodiert, weil sich es keiner mehr leisten kann. Zumal dann würden ja wahrscheinlich die Mieten noch runterkommen. Insofern, okay, kommen wir zur nächsten Frage. Die KfW-Förderungen sind wieder aktiv. Wie beurteilt ihr die Programme? Ich habe sie mir ehrlicherweise nicht angeguckt, weil ich im Moment nicht den Eindruck habe, dass es sich lohnt, das alles zu studieren, weil bis ich den Antrag fertig habe, ändern sich die Parameter schon wieder. Was sagst du?
Naja, im Vergleich zu vorher sind ja vor allen Dingen auch die Neubauprogramme, auf die man da schaut, die sogenannten Programme 297, 298, das heißt, du baust eine energieeffiziente Immobilie, dafür kriegt man einen Kredit von 100.000 beziehungsweise maximal 150.000, wenn es besonders energieeffizient ist. Die Zinssätze dafür sind insgesamt schon schlechter geworden. Ja, wir hatten vorher Konditionen um die 1%, jetzt ist es es so für das typische Darlehen, wenn du eben auch nicht so schnell tilgen willst, also wenn du in 10 Jahren tilgst, kriegst du, glaube ich, immer noch 1,14%. Aber wenn man eben längerfristig tilgen will, dann sind es eben 2,1%. Das ist immer noch deutlich unter dem Marktniveau, aber es ist nicht mehr so attraktiv, wie es eben vorher war. Und was man eben auch sagen muss, ich finde die Kreditsummen insgesamt etwas undifferenziert. Du kriegst halt pauschal 100.000. Es ist aber natürlich ein Unterschied, ob du nun eine große Wohnung kaufst und baust, wo eine Familie reinkommt, die vielleicht 500.000 kostet, oder ob du eben ein Mikroapartment für 200.000 kaufst. Im Endeffekt wird das Mikroapartment wesentlich stärker gefördert als die große Wohnung, die du baust. Und das macht irgendwo keinen Sinn. Also da wäre ein prozentualer Anteil irgendwo besser gewesen. Hat man leider nicht gemacht. Und insofern
zeugt mal wieder von einer profunden Marktkenntnis.
Ja, genau. Oder es ist eine bewusste Steuerung. Ne? Weiß es nicht.
Richtung Mikroapartments, ernsthaft?
Ja, es ist schon komisch. Also so ganz nachvollziehbar ist das nicht. Was ich bei den KfW-Förderungen einfach ganz, ganz wichtig finde, ist, dass die jetzt vor allen Dingen verlässlich und planbar sind. Und da bin ich noch nicht so ganz sicher. Es gibt viele Diskussionen, wie lange reichen die Mittel aus, und wenn es wirklich losgeht, kann es auch schon wieder vorbei sein. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, und da muss die Politik diesmal darauf achten, dass nicht wieder in so einer Nacht- und Nebelaktion plötzlich die KfW-Förderung ausgesetzt wird, weil damit rechnen einfach viele Menschen, damit rechnen die Projektentwickler, damit rechnen Investoren, und dann muss es auch eine gewisse Verlässlichkeit geben.
Keine Ahnung, ob in dem Umfang dann wirklich noch so viele Investoren dabei sind, aber eine Verlässlichkeit wäre gut. Das ist ja genau das, was ich gerade auch zum Ausdruck bringen wollte. Lohnt es sich überhaupt noch, sich mit diesen Programmen auseinanderzusetzen? Weil bis ich soweit bin, dass ich irgendwie in die Antragsprüfung komme, hat sich Herr Habeck was Neues ausgedacht. Entschuldigung, diesen Seitenhieb konnte ich mir nicht klemmen. Okay.
Dann der arme Robert.
Du meinst, seinen Heizungshammer nehmen wir ihm nicht mehr so übel. Kommen wir zur nächsten Frage. Mit welchen neuen Regulierungen müssen Vermieter in dieser Legislaturperiode rechnen? Na, guck mal in die Glaskugel. Ich würde sagen, nehmt das Schlimmste an, und dann ziehen wir 10% ab und freuen uns, wenn es nur 80% von dem werden, was wir erwarten. Aber was ist noch in der Schwebe? Was droht da im Moment? Gibt es eine große Diskussion aktuell? Eine große Neuerung? Aktuell eigentlich nicht. Ein bisschen an den alten Schrauben, ansonsten alles so ein bisschen zahnlos im Moment, oder?
Ja, man hat schon das Gefühl, dass die Regierung sich da irgendwie so durchhangelt. Jetzt auch nicht wirklich.
Ich habe das Gefühl, es geht in den Vorwahlkampf, um es mal ganz böse zu formulieren. Aber ja.
Ja, Vorwahlkampf, ja. Also ich glaube nicht, dass die Regierung, die jetzige Regierung, sich noch auf irgendwas einigen wird, was über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Im Koalitionsvertrag stehen jetzt natürlich noch 2, 3 Sachen. Unter anderem, dass die Kappungsgrenzen nochmal reduziert werden sollen auf 11%, also maximal 11% Erhöhung in 3 Jahren. Auch der Mietspiegel-Betrachtungszeitraum soll von 6 auf 7 Jahre nochmal erweitert werden. Das steht noch drin, und Frau Geiwitz sagt ja in jedem Interview auch, der Marco Buschmann muss da jetzt endlich mal den Referentenentwurf vorlegen, was er beharrlicherweise nicht tut. Also das könnte noch kommen, muss aber auch nicht unbedingt. Aber vieles andere, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass man da jetzt noch mehr macht. Sei es nur eine Wohnungsgemeinnützigkeit oder nochmal das Umwandlungsverbot verallgemeinern oder ähnliches. Deswegen, ich glaube nicht, dass da viel passiert. Ich glaube, man wird jetzt mit dem, was man da beschlossen hat im Koalitionsvertrag, das so nach und nach abarbeiten, vielleicht auch sogar die Kappungsgrenze nochmal verhindern und dann so langsam in den Vorwahlkampf eintauchen, nach dem Motto, wir wollten das und das und die anderen haben es nicht gemacht, und wählt diesmal, nächstes Mal uns, dann habt ihr das. Also so wird das letztlich gehen. Insgesamt muss man ja einfach sagen, die Ampel, ja, große visionäre Kraft und Tatenkraft verströmt sie jetzt nicht mehr.
Ich halte ja die Verhinderung von dem Herrn Buschmann und dem Referentenentwurf, das ist schon Wahlkampf, ne? So, seht mal her, also wir, die Liberalen, haben da hier noch einen Impact gehabt, sonst hättet ihr längst, und glaubt mal dran und so. Das ist ja ein gutes Argument, oder? Also immerhin ist es ein Argument, ansonsten bleibt ja nicht viel. Obwohl, das ist auch meine Kommentierung. Vielleicht kann ja mir jemand schreiben, wenn er gute Argumente für die FDP noch hat.
Andererseits muss man natürlich sagen, immer nur zu verhindern, ist jetzt auch nicht die positivste Erscheinung dann im politischen Prozess. Ne? Also das muss man auch sagen, da wäre es schöner gewesen, man hätte an der einen oder anderen wirklich inhaltlich dann auch was Überzeugendes gemacht. Aber gut, das ist meine Bemerkung an der Stelle.
Ja, ist ja richtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die FDP auch in dieser Koalition jetzt irgendwie nicht die größte Partei gewesen. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Und unser demokratisches System ist ja ein wenig in der Verhinderungslogik konzipiert. Es geht ja so weit, dass eine Opposition auch nicht so richtig sagen kann, wenn was gut gelaufen ist. Auch das ist ja irgendwie nicht möglich. Insofern, also ich glaube, wenn wir da eintauchen in diese Diskussion, da gibt's eine ganze Reihe von Hausaufgaben, die Politik unbedingt machen müsste. Aber ich glaube, neue Regulierungen hat sich aktuell niemand ausgedacht. Vielleicht kommt auch so langsam in der politischen Liga an, dass die Gewinne nicht mehr in den Himmel wachsen, in der Immobilienbranche, jedenfalls aktuell nicht. Natürlich wird noch Geld verdient, aber das ist alles sehr moderat. So, die Zeit der Honigbrunnen ist irgendwie so ein bisschen veräppt, habe ich den Eindruck. Insofern stimmt uns das positiv. Selbst aus Berlin ist nichts zu hören und das will schon was heißen. Von dort kriegt man ja eigentlich immer als erstes irgendwelche neuen Hiobsbotschaften. So, und dann kommen wir zu einer Frage, ganz Social Media diskutiert ist und eigentlich ist es fast eine Schwurbler-Frage, umso wichtiger, dass wir sie dann auch mal diskutieren. Wir sind hier jetzt also ganz offiziell Aluhutträger. Kommt der Lastenausgleich? So, jetzt von einem TikToker zum anderen. Michael, ich weiß, du bist da sehr aktiv. Schaut es euch an. Sein TikTok-Handle, ne? Wie sein Name. Nee, aber mal im Ernst. Also kommt der Lastenausgleich oder nicht? Das ist ja eine heiße Diskussion seit der Pandemie. Wie soll das alles bezahlt werden, wenn es nicht die Immobilienbesitzer dann per Zwangshypothek bezahlen sollen? Hotel.
Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. Lastenausgleich, den gab es 1952. Damals hat man gesagt, naja, die Leute sind sehr unterschiedlich durch den Krieg gekommen. Es gibt diejenigen, die haben alles verloren und es gibt diejenigen, die nach wie vor noch ein ordentliches Vermögen hatten, vor allen Dingen in Immobilien. Und dann hat man eben eine einmalige Besteuerung dieses Immobilienvermögens vorgenommen, die dann über 30 Jahre dann bezahlt werden konnte. Ja, da gab es dann Zwangshypotheken.
Anmerkung, ja. Nur die heilen Immobilien, ne? Also nicht, ja. Es wurden nicht die belastet, die nur noch ein Grundstück hatten, sondern nur die nicht zerstört waren im Krieg, die
genau.
Hat sie betroffen.
Genau. Und die mussten dann eben teilweise über 30 Jahre dann eine Vermögensabgabe von, ich glaube, ich habe es nochmal nachgeguckt, 1,67% zahlen. Also das war natürlich schon eine Belastung. So, und seitdem geistert immer mal wieder rum, das könnte die Politik doch nochmal machen, das könnte sie machen, um die Corona-Schäden zu bezahlen, das könnte sie machen, um den Klimaschutz zu finanzieren. Vielleicht sagt auch nächstens mal einer, das kann man auch machen, um die Bundeswehr zu ertüchtigen, was auch immer. Also Geld brauchen wir immer. Ich kann mir aber tatsächlich nicht vorstellen, dass das kommt, weil du natürlich heute, du müsstest alle Immobilien ja bewerten, einen Marktwert bestimmen, das muss wirklich verlässlich sein und gerichtsfest sein, das ist ein unglaublicher Aufwand. Alleine deswegen ist das kaum machbar und wir kennen ja auch die Diskussion um eine Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer scheitert auch regelmäßig, mal abgesehen davon, dass sie nicht sinnvoll ist, gerade an solchen Fragen, an diesen Bewertungsfragen. Dazu hast du dann eben noch die Thematik mit Unternehmen, denn wenn du heute Immobilien besteuerst, dann müsstest du auch Unternehmen besteuern, weil du darfst nicht die Marktteilnehmer so ungleich behandeln. Dann hast du aber wieder das Problem, können die Unternehmen denn noch fortgeführt werden, ja, wenn dann eben so eine hohe Substanzbesteuerung erfolgt. Also aus all diesen Themen, glaube ich, wird es keinen Lastenausgleich geben. Das ist so ein Schwurbler-Thema, mit dem man viel Angst machen kann und viele Klicks generieren kann. Aber nein, keiner hat vor, das wirklich umzusetzen. Was eher kommen wird, ist sicherlich eine höhere Einkommensteuer, vielleicht eine Zusatzbesteuerung für Leute mit sehr hohen Einkommen. Das ist handhabbar, das wird möglicherweise kommen. Auch eine höhere Erbschaftssteuer, auch das kann ich mir vorstellen, aber kein Lastenausgleich.
Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, sage ich in diesem Fall nur. Naja, ich meine, Sigmar Gabriel hat die Diskussion um den Lastenausgleich ja vor 2 Jahren auch nochmal angeheizt und er ist ja nun mal nicht niemand.
Aber er hat nichts mehr zu sagen.
Ja, das ist alles korrekt, aber er ist natürlich ein Ideengeber und wenn so ein völlig ideenloser Parteitag dann eine Antragsidee braucht, dann ist es in aller Munde. Das, was ich gefährlich finde an dieser Diskussion ist eigentlich, und das ist das, was mich nachhaltig beunruhigt, dass hier entdeckt wurde, dass man da irgendwie in Vermögen eingreifen kann. Und das weckt diese Begehrlichkeiten in der politischen Liga, wo ich immer so frage, das nicht gut. Das ist nicht gut, wenn man diesen Gedanken sozusagen kultiviert, nur weil das schon mal so war. So, diese Corona-Schäden war irgendwie, das waren so Geschichten, da habe ich das noch für wahrscheinlicher gehalten. Und natürlich diese Dieselsteuer, die jetzt auch bei den Bauern gekippt wurde, da war die Argumentation, die Erhebung der Steuer ist so teuer wie die Einnahmen der Steuer, also was soll's. Was ich im Übrigen auch krass finde, dass die Verwaltung einer Steuer so viel Geld kostet. Aber davon mal abgesehen, bist du dir wirklich sicher? Also niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, sag ich nur. Das ist echt so ein Ding, wo ich denke, nur weil es eine Erhebung, man könnte sich ja zum Beispiel an den Grundsteuern orientieren, die orientieren sich ja auch irgendwie an den Bodenrichtwerten und so und dann schreibt man da mal pauschal was rein oder man sagt irgendwie für alle 10.000 oder alle 50.000 Wert, so macht man so und so viel Prozent.
Also wie gesagt, du müsstest ja auch andere Vermögen besteuern. Das kann nicht, also das Bundesverfassungsgericht würde das nicht akzeptieren, dass man nur die eine Gruppe, nur die Immobilienbesitzer besteuert, sondern müssten wir alle Vermögen besteuern.
Naja, aber der Rechtsstaat hat ja auch schon akzeptiert, dass wir ex post Dinge verändern. Das ist ja in Wahrheit auch, was die Rechtsstaatlichkeit angeht. Alleine, wenn ich mir überlege, wie jetzt mit den Corona-Hilfen umgegangen wird und all denjenigen, die sie jetzt doch alle zurückzahlen müssen, und was das alles so. Also da gab es schon eine ganze Reihe von Brüchen und hast du gedacht, dass es sowas wie einen Lockdown wirklich geben kann? Also das sind ja alles so Sachen, die zumindest Fantasien freisetzen. So, da würde ich nicht so drüber wischen.
Also ich kann keine 100%ige Garantie geben, aber ich bin mir doch relativ sicher. Ja, du willst nur deinen TikTok-Kanal erhalten, ich merke schon, ja.
Weil du weißt einfach, dass du weniger Klicks kriegst, gerade als meine Position. Nein, aber mal im Ernst, also ich finde, das ist eine wirklich heiße Frage. Also ich finde sie nicht völlig vom Tisch.
Also wie gesagt, aufgrund dieser Bewertungsproblematiken, der Schwierigkeiten, sowas umzusetzen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber dass der Staat auf andere Arten und Weisen versuchen wird, auch auf Vermögen, auch auf Immobilienvermögen zurückzugreifen, ist nicht auszuschließen. Das kann auch über eine höhere Grundsteuer irgendwann gehen, das kann sicherlich über die Erbschaftssteuer. Also ich denke mal, über die nächsten Jahre werden wir wahrscheinlich eine stärkere Erbschaftsbesteuerung erleben. Das wäre jetzt meine These.
Und das trotz Rekordeinnahmen, ne? Das ist so, das ist immer so widersinnig im Moment. Und wenn ich, das hat mich so erschrocken, als ich das mal so durchdekliniert habe, als ich mir klar gemacht habe, ungefähr von Januar bis Ende Juni eines jeden Jahres arbeite ich für den Staat. Also 50% hört sich immer so ein bisschen, aber wenn man das mal in den zeitlichen Kontext setzt, das ist nicht so schlecht. Also ja, man kann das ein bisschen optimieren, vielleicht ist es nur bis Mitte Mai, aber auch diese Monate gehen ja jedes Jahr drauf, nur für die Abgaben, die wir an den Staat zahlen. Das ist nicht von schlechten Eltern, oder? Das heißt, eine gewisse Gier ist da schon vorhanden, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Das lassen wir mal so stehen. Und wir hoffen, dass sich die politische Landschaft wieder ein bisschen mehr durch Verlässlichkeit auszeichnet. Das ist auch ein Hinweis an unsere grünen Freunde, nicht wahr, Habeck? Okay, ich höre jetzt auf. An dieser Stelle danke ich euch herzlich für eure Fragen. Für den Fall, dass ihr weitere habt, die wir jetzt diesmal nicht behandelt haben, dann lasst es uns bitte gerne wissen. Schreibt uns weiter fleißig eure E-Mails. Wir freuen uns über jede einzelne. Ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung. Und deine Expertise und dass du so sehr an den Staat glaubst, das finde ich auch gut. Es strahlt auch ein bisschen Sicherheit für mich aus. Das ist immer beruhigend, wenn wir beide einen Podcast machen. Danach bin ich wieder ein bisschen geerdet. Ihr da draußen genießt diesen fantastischen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche in der ersten Folge der neuen 10. Staffel. Also nicht die neue 10., sondern die neue Staffel Nummer 10. Und dann machen wir von da aus fröhlich weiter. freue mich auf euch, freue mich auf dich, Michael. Wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A Lage.